Gerade am letzten Sonntag haben wir darüber geredet, dass wir als Nachfolger von Jesus, als seine Jünger ja auch Lernende sind, quasi Lehrlinge von Jesus. Und ich glaube, wir können wirklich Jesus als Vorbild nehmen, so wie als Meister von ihm lernen. Es ist ja ähnlich wie beim Sport. Einer von meinen Lieblingssport, ich bin da sehr lang aktiv gewesen, ist Unihockey. Ich habe meinen Unihockeyschläger heute mitgebracht. Und ich meine, das ist ja cool, wenn man vom Meister am Meister kann lernen kann. Also, ich stelle mir vor, wer wäre es der, wo man am meisten von ihm könnte lernen da? Also der ist es nicht. Also einer der besten Uni-Hockey-Spieler, die es gibt überhaupt, ist jetzt gerade zurückgetreten, heisst Hofbauer, Matthias Hofbauer, genau, das ist vielleicht sogar einer der besten der Welt, ganz sicher von der Schweiz, da gerade mit der Nationalmannschaft, die wir euch mal vorstellen. Der hat die 157 Spiele für die Nationalmannschaft über 200 Scorepunkte gesammelt. Also der ist locker in jedem Spiel bei 1-2 Goal beteiligt. Wenn man von dem lernen würde, ist das ja mega cool, oder? Also für mich wäre das jetzt noch lässig. Und so ist es ja auch bei Jesus. Wir dürfen auf ihn schauen, wir dürfen von ihm lernen, wir dürfen sagen, Jesus, du bist mein Meister, was willst du mir zeigen, was willst du mir mitgeben? Vielleicht bist du heute da und sagst, ja, Jünger von Jesus, er als mein Meister, ja, das würde jetzt nicht gerade von mir sagen, das bin ich nicht. Du kannst dir auch einfach jetzt mal anhören, wie das so tönt und was, ja, was Jesus uns auch zeigen will. Was denn das ist, was Jesus uns zeigen will, zum Hoffnungsträger sein. Jesus selber hat das so seinen Jüngern gesagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und als er mit seinen Jüngern unterwegs war, hat er gesagt, hey, schaut auf mich, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, wie auch ich euch getan habe. Und genau das wollen wir miteinander machen. Wir wollen heute Morgen auf Jesus schauen. Wie hat er es denn gemacht? Wir wollen schauen, wie kann er unser Beispiel sein? Was können wir lernen von ihm als unserem Meister? Also wir können einfach mal hinsitzen, ein bisschen zurücklehnen, schauen, was hat da Jesus gemacht? Wie war er ein Hoffnungsträger gewesen? Wie ist er Menschen begegnet? Wie ist er mit ihnen ins Gespräch gekommen? Und das Coole ist, das funktioniert ja wirklich. Das ist das Konzept, das Jesus hat. Er war ja auf der Welt unterwegs gewesen. Er hat seine 12 Jünger gehabt, noch mehr. Sie haben von ihm gelernt. Sie haben auf ihn geschaut. Sie haben ihn als Beispiel genommen. Dann hat Jesus ihnen den Auftrag gegeben. Und jetzt gehen und machen es selber zu Jüngern. Und tatsächlich sind sie gegangen und haben zu Jüngern gemacht. Nächste Leute, nächste Generation und bis heute. Also wenn wir heute da sitzen, ist das der Beweis, dass es wirklich funktioniert. Weil irgendwann hat jemand uns die Hoffnung von Jesus weiterverzählt. Und hat sich eingesetzt, dass wir Jesus kennenlernen dürfen. Dass wir die Jünger von Jesus werden dürfen. Und jetzt sind wir da und haben den Auftrag, um wieder die Nächsten zu Jüngern von Jesus zu machen. Ich weiss jetzt nicht, wo du auf dem Weg unterwegs bist, was du wirst sagen. Wir sind ja alle auf unserem Lebensweg unterwegs. Hast du das auch Ja gesagt zu Jesus als deinem Retter? Vielleicht ist das deine Station, wo du unterwegs bist, dass du sagst, ja, Jesus, das, was du am Kreuz da hast, dass du gezahlt hast für alle Schuld, für alles Böse, ich will das auch in Anspruch nehmen für mich und ich will auch meine Sachen dir angeben, anlegen, die schlechten Sachen, Sünde, und will dich um Vergebung bitten. Ja zu Jesus als Erlöser, Retter. Vielleicht bist du auch an einem anderen Punkt auf deinem Weg und sagst, ja, Jesus, du bist mein Herr. Du sollst mein Herr sein von meinem ganzen Leben. Von allen Lebensbereichen. Du sollst der sein, der in mein Herz hineinwirkt. Das kann bedeuten zum Beispiel für die Ehe, dass du sagst, ja, Jesus soll der Herr sein in meiner Ehe, in meiner Familie. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich sage, Jesus, wie würdest du die Ehe gestalten? Oder Jesus soll Herr sein von meinen Finanzen. Jesus, mit meinem vielen Geld, das ich habe. Wie würdest du mit dem umgehen? Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, ja, Jesus soll der Herr sein von meinen verschiedenen Lebensbereichen. Vielleicht hast du aber auch ein Ja für Jesus als der, der dich sendet. Jesus sendet uns, um andere zu Jünger machen. Und ich glaube, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass man sagt, ja, Jesus, ich will gesendet sein von dir. Ich lasse mich senden. Manchmal sagen die Leute, ja, Christsein ist eher etwas Langweiliges. Es ist nicht so abenteuerlich. Für mich fängt das grösste Abenteuer genau an dem Punkt an, wo wir sagen, Jesus, ich lasse mich senden. Und das ist etwas, da fangen Sachen an passieren, die wir uns nicht vorstellen können, die sehr abenteuerlich sein können. Sind das auch deine Worte, dass du kannst sagen, ja, Jesus, send du mich heute an dem Punkt. Mal im Alten Testament ist Gott am Jesaja begegnet und hat ihm gesagt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und Jesaja hat geantwortet, hier bin ich, sende mich.
Sind das auch deine Worte heute an dem Morgen, dass du sagst, ja, Jesus, send mich. Ich will von dir lernen und will das umsetzen zum Weitergeben. Wir wollen heute miteinander so ein bisschen darüber reden, was können wir von Jesus lernen, um Hoffnungsträger zu sein, im Sinne davon, dass wir mit anderen Menschen ins Gespräch kommen über die Hoffnung. Und ich muss euch sagen, mir fällt es manchmal gar nicht so einfach, diese Sendung, um die Hoffnung zu den Menschen zu bringen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Es ist ja heute oft Privatsache, das Thema Religion ist sogar ein Tabuthema sogar, dass die Menschen sagen, ja, jeder soll glauben, was er will, aber gross darüber reden tut man eigentlich nicht. Und wir wollen heute miteinander in eine Bibelstelle eintauchen, wo wir sehen, wie das Jesus selber mit Leuten ganz normal im Alltag ins Gespräch gekommen ist. Sehr spannende Bibelstelle. Ihr kennt sie alle, oder viele kennen sie auch. Es ist die Begegnung, die Jesus hat am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist unterwegs mit den Jüngern, er kommt ins Samariterland. Die Samariter, so eine Volksgruppe, die die Juden nicht so cool gefunden haben eigentlich. Und Jesus sitzt da am Brunnen in der Mittagshitze. Die Jünger sind ins Dorf gegangen, fürs Essen schauen. Also jetzt, die letzten Sonntag da waren, dort haben ja die Jünger nicht so gut gewusst, wie sie mit dem Essen handeln sollen. Offensichtlich haben sie gelernt und sind jetzt Essen besorgen, schon frühzeitig. Jesus sitzt da am Brunnen. Und ich möchte euch die Geschichte einfach vorlesen aus der Bibel. Es sind einige Verse. Ich tue nur einfach mal die ganze Geschichte vorlesen. Sie steht im Johannes 4. Wer die Bibel da hat, darf auch gerne mitlesen. Sehr spannend, wie Jesus da der Frau begegnet. Und schauen wir mal jetzt, wie kommt Jesus ins Gespräch? Wie redet Jesus mit der Frau da am Brunnen? Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Lebensmittel einzukaufen. Die Frau fragte überrascht, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser, wo ich doch eine samaritanische Frau bin? Normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus, jeder, der dieses Wasser trinkt, erwiderte Jesus darauf, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Dann gib mir dieses Wasser, sagte die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer hierher kommen und Wasser holen muss. Gut, entgegnete Jesus, geh und rufe deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Erstaunt meinte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir denn eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaube mir, die Zeit wird kommen, in der es unwichtig ist, ob ihr Gott auf diesem Berg oder in Jerusalem anbetet. Ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja sie ist schon da, in der die Menschen Gott überall anbeten können. Wichtig ist allein, dass sie von Gottes Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will Gott angebetet werden, denn Gott ist Geist, und wer Gott anbeten will, muss seinen Geist haben und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen wird. Der wird uns dann schon alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm. Ich bin der Messias. Und wir lesen dann weiter, wie die Frau aufgestanden ist und in die Stadt gegangen ist und allen Leuten erzählt hat, hey, dort draussen am Brunnen, dort sitzt im Fall der Messias. Können wir schauen, er hat alles von mir gewusst. Und die ganze Stadt ist gekommen, also viele Leute von der Stadt sind gekommen und haben angefangen an Jesus zu glauben. Und so ist Jesus da mit dieser Frau ins Gespräch gekommen. Was können wir von Jesus lernen in dem Moment? Ich habe vier Sachen in dem Text entdeckt, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und das Erste ist, dass wir die Schuhe anziehen und aufs Spielfeld gehen. Beim Sport ist das ja ganz ähnlich. Das sind meine Schuhe, wo ich viel Unihockey gespielt habe. Ich muss keine Sorgen haben, sie stinken nicht mehr. Ich habe sie etwa seit zwei Jahren nicht mehr gebraucht, ehrlich gesagt. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Schuhe anlegen und aufs Spielfeld gehen. Genau das hat Jesus gemacht. Er war unterwegs, oder? Er ist da in der beim Brunnen war im Samariterland, irgendwo in der Wüste oder am Rand der Wüste und ist Menschen begegnet. Einfach so, ganz normal, im Alltag. Heute, wenn man Durst hat, sitzt man ja nicht mehr unbedingt am Brunnen an, sondern vielleicht geht man in ein Restaurant, in einen Laden, in eine Bar und kann da auch Menschen begegnen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wo man Menschen begegnet. Im Zug, wenn man unterwegs ist, zu der Arbeit, bei der Arbeit selber, vielleicht beim Einkaufen, beim Gespräch unterwegs, irgendwelchen Kurs, im Tanzkurs oder so. Und Jesus hat damals mit einer Frau angefangen zu reden. Ein bisschen speziell, damals hat ein Mann nicht unbedingt mit einer Frau angefangen zu reden, aber auf der anderen Seite ganz normal. Jesus war auf dem Spielfeld. Er ist Menschen begegnet. Und ich glaube, es ist oft für uns wichtig, dass wir sagen, doch, wir wollen uns ganz bewusst dafür entscheiden, dass wir uns aufs Spielfeld begeben. Der Paulus hat das sehr schön formuliert. Er hat geschrieben, tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Ich versuche bewusst immer wieder neu, jeden Tag, die Schuhe anzulegen und sagen, Jesus, ich bin bereit, ich will auf dein Spielfeld gehen. Ich will Menschen begegnen. Das ist echt normal, das ist Alltag, oder? Menschen begegnen Menschen. Das gibt es ganz viel. Aber dass man sagt, Jesus, ich will wirklich Menschen begegnen. Ich will ins Gespräch kommen mit den Menschen. Ich will etwas weitergeben. Das ist schon etwas Gutes. Und es ist ja beim Sport, oder? Man lernt dort nicht vom Meister, wenn man vor dem Fernseher hockt und einfach zuschaut, sondern wenn man wirklich die Schuhe anlegt und sich aufs Spielfeld begibt. Dann passiert etwas, dann kommt man in Begegnung rein, dann kommt man ins Spiel. Manchmal braucht es auch ganz wenig, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich war gerade am letzten Freitag unterwegs und bin mit einer Person aus der Nachbarschaft ins Gespräch gekommen. Wir haben angefangen, über dieses und jenes zu reden, natürlich auch über die Arbeit. Und es ist cool, es ist gar nicht lang gegangen und wir sind im Gespräch über das Bibellesen. Die Person hat gesagt, eigentlich würde sie gerne mal wirklich in der Bibel nachlesen, was das für Geschichten sind, die sie jemand jeden Kindern erzählt. Und ich habe sie natürlich, das ist mega lässig, sie haben gerade Mut machen und ein paar Hinweise geben. Wie lohnenswert das ist, mal in der Bibel die Sachen gut zu lesen und zu schauen, was da über Jesus steht. Manchmal braucht es ganz wenig, dass so Gespräche starten. Und Jesus hat das so cool gemacht, er hat wirklich gewusst, wie man Brücken schlagen kann. Jesus ist da dieser Frau begegnet, eben ein bisschen ungewohnt damals. Zudem war sie dann ja eine Samaritanerin gewesen. Aber Jesus hat es verstanden, offensichtlich da eine Brücke zu schlagen, obwohl man sonst jetzt innerhalb von dieser Kultur eher nicht so gut gedacht hat von den Samaritanen als Jude. Und das hat mich dann auch angesprochen und ich habe mich gefragt, ja, welche Kultur ist die, wo mir es schwerfällt, jetzt mit jemandem ins Gespräch kommen zum Beispiel, wo ich eher einen Bogen würde rundherum machen. Und ich würde sagen, nein, also mit diesen Leuten möchte ich lieber nichts zu tun haben. Was ist die Kultur, wo es dir vielleicht schwerfällt? Jesus, er hat es geschafft, Brücken zu schlagen. Er ist auf die Leute zugegangen, ohne Vorurteil. Und das bewegt mich immer wieder an Jesus. Ich meine, so ist Jesus genau auch heute. Wenn Jesus da ist, gegenwärtig, dann will er dir begegnen heute. Egal, was für einen ethnischen Hintergrund du hast, was für eine Abstammung, egal, was für einen sozialen Status, jetzt jemand reich ist oder arm, oder egal, was die Umstände sind, wenn man gerade mega erfolgreich ist im Beruf oder vielleicht arbeitslos. Jesus will uns Menschen begegnen, weil er uns liebt. Unabhängig von dem, was rundherum ist. Einfach, weil er uns als Menschen so annehmen will, wie wir sind. Ich will dich ermutigen, sagen bewusst, okay, ich will die Schuhe von Jesus anlegen. Ich will den Menschen begegnen. Ich will aufs Spielfeld gehen. Vielleicht jeden Tag neu sagen, Herr, wenn du mir heute die Möglichkeit schenkst, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen, dann will ich parat sein. Ich will die Schuhe anhaben. Etwas Zweites, mega Spannendes, was ich entdecke in dem Text, ist, dass Jesus eigentlich ganz normal einfach eine Frage gestellt hat. Das ist ja noch ein bisschen ähnlich wie beim Unihockey. Das ist ja ein Ballsport, oder? Das wisst ihr. Und Jesus hat quasi den Ball genommen und ihn jemandem zugespielt. Sind ihr parat? Eine Frage, oder? Und jetzt da ist die Frage, spielst du den Ball zurück? Dann sind wir im Spiel, oder nicht? Ah, ich sehe, da kommt da zu fliegen. Okay, also, stellt eine Frage, kommt etwas zurück und es geht hin und her, oder man kommt ins Gespräch miteinander. Und genau so ist es auch bei Jesus gewesen. Er hat der Frau eine ganz einfache Alltagsfrage gestellt. Er hat gesagt, du Frau, gib mir bitte etwas zu trinken. Etwas ganz Normales, Alltägliches quasi, wo er da am Brunnen sitzt. Weil sie hat etwas gehabt zum Schöpfen. Also wenn du wissen willst, ob der Mensch, den du ihm begegnest im Alltag, bereit ist, ins Gespräch zu kommen, dann spiel ihm den Ball zu. Frag ihn etwas. Es kann etwas ganz Einfaches sein. Und vielleicht kommt der Ball zurück, vielleicht auch nicht. Ein Beispiel, das mir in den Sinn kam, ist, wir sind vor 2 Wochen bin ich auch mit ein paar unterwegs gewesen, zum Einladen für den Alpha-Life-Kurs. Dann sind wir da am Bahnhof zu Pfungen gestanden, dann ist der Zug gekommen und alle Leute kommen raus. Und dann habe ich rumgeschaut und gedacht, ah, der Mann, der will ich jetzt ansprechen. Und er hat gesagt, interessiert sich die wichtigen Fragen vom Leben? Der Mann hat gesagt, nein, brauche ich nicht, und ist weitergelaufen. Ball zugespielt, ist nicht zurückgekommen. Ist gar kein Problem, oder? Die einen Leute, die wollen nicht schwätzen, die wollen nicht mit einem ins Gespräch kommen. Und dann ist das auch gut. Aber andere Situationen gibt es, wo wir coole Möglichkeiten haben, um ins Gespräch zu kommen. Wir sind letzte eingeladen gewesen, wir als Familie, mit ein paar Studienkollegen von früher, von der Janine, von meiner Frau, von ihrer Ausbildung. Und mit allen Männern und Freunden und Kindern und so weiter. Und dann hat die eine Kollegin einen neuen Freund gehabt. Ich habe natürlich gar kennenlernen und ins Gespräch kommen. Dann habe ich den Ball zugespielt und gesagt, du bist doch auch Lehrer, sag mal, was für Klasse unterrichtest du? Dann hat er ein bisschen erzählt und... Bei mir ist das ja noch gäbig, oder? Die Leute fragen den Ball zu, ja, was zurück? Ja, was ist denn dein Beruf? Und dann sage ich, ja, ich bin der Pastor von einer FEG. Ah, aber FEG, Freikirchen und so. Kennst du nicht den ICF? Viele Leute kennen da den ICF. Dann sage ich, ja, der ICF, ja, der grosse Freikirchen. Und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und es hat ihn interessiert, die Arbeit und was wir für Seniorenarbeit machen und so. Und es ist manchmal noch lässig, da kann man wirklich das Gespräch darauf lenken und sagen, hey, wir sind miteinander unterwegs und wollen einander ermutigen, im Glauben nach bei Jesus zu sein und kann relativ schnell coole Themen ansprechen. Das ist so etwas lässig. Manchmal braucht es nur ganz viel. Aber manchmal braucht es nur ganz wenig. Aber es ist gar nicht so einfach, weil die Leute manchmal ein bisschen überfordert sind. Geistliche Gespräche können schwierig sein. Paulus bringt es so gut auf den Punkt, wo er sagt, der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Mir geht es etwa so, dass ich mit Leuten anfange, über geistliche Sachen zu reden und merke, irgendwie kommt es gar nicht so an. Das Gegenüber kann nicht viel mit dem anfangen. Aber es ist echt logisch, das fällt den Menschen nicht einfach. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen. Er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Denn es steht schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Also ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, wenn wir versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, es ist nicht einfach für viele, über geistliche Sachen zu reden, über den Glauben zu reden. Es ist etwas Persönliches, oder? Das ist etwas, wo vielen nicht so leicht fällt. Und das dürfen wir wissen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Leute nicht überfahren. Und darum hat Jesus da eigentlich das ganz schlau gemacht. Er hat einfach der Frau eine Frage gestellt und ist mit ihr ins Gespräch gekommen. Sie hat dann darauf reagieren, wie sie will. Ich habe mir überlegt, was könnten für uns so gute Fragen sein, wo wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Eben für mich ist immer eine gute Frage, ja, du, was ist dein Beruf? Was schaffst du eigentlich? Könnte auch einfach eine coole Frage sein, um so ins Gespräch zu kommen. Oder was hast du letzte Wochenende gemacht, am letzten Sonntag? Dann erzählt er und irgendwann fragt die andere Person vielleicht zurück, ja, was hast du am Sonntag gemacht? Ach, mit der Kirche gewesen. Habe ich gelernt, wie man Unihockey spielt. Oder irgend so. Andere coole Möglichkeit, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Bist du auch in einem Verein? erzählt er vielleicht vom Fußball oder weiß auch nicht was. Und fragt, ja, was für ein Verein bist du? Und sagst, ja, es ist schon ein Verein, aber es ist auch eine Kirche, weißt du? Ich gehe in eine Freikirche, wo ich mit dabei bin, um miteinander über den Glauben und über Jesus zu hören und unterwegs zu sein. Oder was auch sehr spannend ist, manchmal, es gibt ja viele Leute, die Tattoos haben, oder? Mal zu fragen, du, was bedeutet da alles, was du auf dem Unterarm tätowiert hast? Und oft stecken ja Lebensgeschichten dahinter, oder? Persönliche Erfahrungen. Und es ist so spannend, was die Leute damit erzählen. Es gibt ja ganz viele Sachen und dann können wir einfach dort sein und auch anhören. Was erzählen jetzt die Leute? Also das Erste, aufs Spielfeld gehen, das Zweite, Frage stellen, ins Gespräch kommen, das Spiel eröffnen quasi. Und dann, das Dritte, was wir bei Jesus gut sehen, er war geduldig. Er ist das Tempo mitgegangen, das die Frau hatte. Das ist im Sport ja nicht anders, oder? Wenn man im Unihockey, wir können es euch vorstellen, wenn alle nur immer Führer rennen und vor dem Goal warten, bis der Böller kommt, um dann noch reinbretschen, dann kommt der Ball nie. Ist klar, oder? Dann ist man nicht sehr erfolgreich. Im Gegenteil, es braucht manchmal ein bisschen Geduld, um auf den richtigen Moment zu warten. Und dann kann man quasi eiskalt zuschlagen, jetzt im Unihockey. Aber, oder im Sport auch, braucht es manchmal ein bisschen Geduld, um auf den richtigen Moment zu warten. Und genau so ist es auch in dem Gespräch, das man beobachtet. Und das macht Jesus auch so, oder? Er steht mit dieser Frau am Brunnen und er sieht sie nicht einfach irgendwie als Missionsobjekt oder so. Jetzt muss ich dieser Frau von Gott erzählen, irgendwie so. Sondern für ihn ist es ein Mensch, dem er ihr begegnet, ein wertvoller Mensch, und er geht auf sie ein. Er hört, was sie erzählt. Jesus ist nicht gekommen, um den Leuten den Kopf zu waschen, sondern um ihnen die Füße zu waschen. Mit einer dienenden Haltung. Wie kann er ihr in dieser Situation dienen? Er hat sie nicht gedrängt. Das ist etwas, was ich mir auch wünsche für uns als Kirche. Wir wollen niemanden drängen. Gerade beim Glauben, das geht gar nicht. Das ist etwas, was wachsen muss, was muss entstehen. Ich wünsche mir, dass wir keinen Gottesdienst haben, wo irgendjemand zu etwas gedrängt ist. Oder wenn man mit dem Alpha-Life-Kurs startet jetzt in die Woche, es soll nie jemand zu etwas gedrängt sein. Das ist ganz wichtig. Wir wollen Geduld haben. Weil jeder Mensch hat seinen eigenen Weg, sein eigenes Tempo, wo er unterwegs ist. Es war nicht die Art von Jesus, die Leute zu drängen. Und trotzdem sehen wir, wie dann plötzlich eine Tiefe entstanden ist in dem Gespräch, wo Jesus gesagt hat, geh und ruf deinen Mann, dann kommen beide hierher. Also Jesus hat gemerkt irgendwo, wo es einen Knopf hat, wo es ein Problem ist. Er hat gemerkt, die Frau hat ihr offensichtlich Problem, wo sie Wasser schöpfen, weil sie Durst hat. Das ist nicht das, was sie am meisten beschäftigt, sondern wahrscheinlich hat sie andere Probleme. Wahrscheinlich sucht sie nach Liebe. Wahrscheinlich sucht sie nach angenommen sein. Irgendwo geliebt können sie. Und dann hat Jesus ihr weiter gesagt, ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Oft lesen wir doch die Stelle und denken, das tönt ein bisschen nach Mahnfinger oder so. Ah ja, Achtung Frau, da mit deinen Männergeschichten und so, pass ein bisschen auf. Aber ich glaube, Jesus hat einen ganz anderen Ton gehabt in dieser Situation. Mitleid, Barmherzigkeit, mehr so. 5-mal bist du schon verlassen worden. Da muss ja ein unglaublicher Schmerz rum sein. Du hast schon so viel nach Liebe gesucht und hast einfach nicht gefunden. Du hast versucht, irgendwo hinzukommen. Aber statt angenommen sein, bist du immer allein zurückgeblieben. So ein Ton von Mitleid. Wir haben es letzten Sonntag ein bisschen mehr noch darüber geredet. Das Herz, das Jesus hat, wenn er Menschen begegnet. Besonders wenn er Sättig sieht, wo umherirrt, wie Schaf, wo kein Hirte ist. Das ist das Bild, das Jesus dort gebraucht hat. Dann bewegt sie ihn so tiefst im Herzen. Und ich glaube, das ist auch das, was man da spürt, wo Jesus sagt, hey, mit deiner Geschichte, da muss eine grosse innerliche Not herum sein. Ein grosses innerliches Leiden. Jesus hat sie mit Augen voller Liebe und Erbarmen angeschaut. Ich meine, wo hat die Frau nicht schon überall versucht, ihre Seelendurst zu stillen? Es ist noch erstaunlich, wie die Frau reagiert. Sie sagt ja, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben auf diesem Berg dort angebetet und sie fängt an von dem Gebetsberg reden und was jetzt die Juden und wer was darüber denkt. Also, sie versucht offensichtlich abzulenken vom Thema. Versucht eine theologische Diskussion anfangen zu starten. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Du kommst mit jemandem ins Gespräch und wirfst etwas rein, wo es um den Glauben geht, wo es um Gott geht. Und merkst, mit Leuten gerne anfangen zu philosophieren über die grossen Fragen vom Leben oder so. Und ablenken. Und es ist ganz spannend, wie Jesus darauf eingegangen ist. Er ist wirklich mit ihr dann mitgegangen und hat angefangen über das Gebet zu reden, wo dass man Gott anbeten soll und wie Gott anbetet wird. Das sind einige Verse, die ich euch vorher vorgelesen habe. Also Jesus ist wirklich mit ihr mitgegangen auf dem Weg, in dem Thema rein. Und das ist cool, wie man da sieht, wie Jesus das Tempo einschlägt von dieser Frau. Er sagt nicht, hey, Achtung, du lenkst ein bisschen ab, kommen wir zurück zum Thema mit deinen Männern oder so. Sondern er geht wirklich mit ihr mit, nimmt sich die Zeit und hat Geduld. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagt, doch, wir wollen auch auf dem Weg geduldig unterwegs sind und das Tempo einschlagen, wo die Leute unterwegs sind. Der letzte Punkt, den ich hier in dieser Geschichte bei Jesus gesehen habe, ist, wie er einfach Hoffnung weitergeben kann. Wie er ein Hoffnungsträger ist. Das ist im Sport ja ähnlich. Also wenn der Matthias Hofbauer da in meinem Unihockey-Team kommen wäre, dann wäre er ein riesen Hoffnungsträger gewesen. Dann hätten wir nur noch gewonnen. Vielleicht sind die mehr Eishockey-Fan oder so, hat jetzt gerade wieder gestartet, da in Kloten haben sie einen neuen Trainer, der Peer Hanberg, ist auch ein Hoffnungsträger, oder? Von Langenthal, Zweitligameister gekommen und macht jetzt Kloten wieder zum Meister. Vielleicht sind ihr auch ZSC-Fan, bei den Leuten, die auf dem Spielfeld sind, merkt man es ja noch mehr, also die haben jetzt einen neuen Spieler, Markus Krüger heisst der, der hat schon 520 NHL-Partien gehabt und ich stelle mir vor, wenn die Fans da stehen und dann kommt der aufs Spielfeld, der Markus Krüger, und fängt an zu spielen, dann ist ein Hoffnungsträger und denkt, jetzt kommt es gut, jetzt gibt es ein paar Goal und so weiter. Ein riesen Hoffnungsträger, wenn der aufs Spielfeld kommt. Und das wünsche ich mir für uns, dass wenn wir uns aufs Spielfeld begeben, dass wir Hoffnungsträger sind. Was meine ich damit? Wir können Hoffnung weitergeben. Ich meine, es gibt also die ganz allgemeine Hoffnung, die wir verschenken dürfen. Wir haben Hoffnung für ein Leben nach dem Tod, für das Leben beim absolut guten, liebevollen Gott. Aber ich glaube, wir müssen auch immer wieder neu lernen, was es bedeutet, Hoffnung weiterzugeben in eine spezifische Situation, da im Leben. Für mich ist das manchmal eine rechte Herausforderung, aber wir dürfen da auch von Jesus lernen. Ich meine, Jesus hat dieser Frau Hoffnung weitergegeben in ihre Situationen. Jesus hat ihr gesagt, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Jesus blieb also beim Bild vom Wasser und sagt, hey, das ist eine Hoffnung. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Der Durst von der Seele wird gestillt. Mega verheißig. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Also Jesus sagt, dass er selber für die Frau der grösste Hoffnungsträger ist. Und wir dürfen auch für Leute Hoffnungsträger sein in konkreten Situationen. Ich habe mal ein paar Gedanken gemacht, dass zum Beispiel Leute, die sich schämen wegen ihrer Vergangenheit, ihnen kann man Hoffnung bringen und sagen, hey, Jesus wird im Fall alles vergeben. Wirklich alles. Er sagt, wenn man ihn um Vergebung bittet, tut er Schuld, die man hat, im tiefsten Meer versenken. In mega Hoffnung. Oder Leute, die mit Sucht am Kämpfen sind, kann man sagen, hey, Jesus liebt dich einfach so, wie du bist. So wie du bist, er kann dich frei machen. Manchmal ist es ein Weg. Jesus selber sagt, wenn euch also der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Manchmal in einem Moment, manchmal auf einem Weg. Aber Jesus liebt dich so, wie du bist. Du kannst zu ihm kommen. Völlig egal. Vielleicht zu Leuten, die erschöpft sind, die sogar Burnout haben oder so. Jesus sagt, kommt alle zu mir, wo ihr mühselig und beladen sind. Ich will euch Ruhe geben. Oder erquicken, wie es so schön heisst, die älteren Übersetzungen. Das ist nicht eine gute Botschaft. Nicht die Leistung kommt bei Jesus darauf an, sondern man kann einfach zu ihm kommen, weil du so wertvoll bist für ihn. Oder Leute, die sich schwach fühlen, die vielleicht psychische Krisen haben. Jesus sagt, meine Kraft ist besonders in den Schwachen stark. Eine mega Hoffnung, die man weitergeben kann. Oder gerade am Krankenbett, wenn man unterwegs ist, wo man das, die Hoffnung weitergeben kann, dass Jesus besonders da ist. Für Leute, die in Trauer sind, der Heilige Geist, wird auch der Tröster genannt. Oder? Oder Leute, die am Sterben sind, krank sind, hey, es geht weiter mit dem Leben nach dem Tod. 2. Korinther 15. Es gibt so viel Hoffnung, die wir weitergeben können, schon in das Leben hinein, ganz spezifisch. Und das ist mein Wunsch, dass wir Hoffnung weitergeben können, auch wir untereinander. Ich glaube, das ist etwas, wo wir nicht nur weitergeben dürfen, die Hoffnung, Leute, die Jesus noch nicht persönlich kennen, sondern auch wir, wo wir vielleicht näher bei Jesus sind. Manchmal brauchen wir auch einander, wo wir einander Hoffnung zusprechen und genau solche Sachen einander ermutigen und zusagen. Es ist uns auch ein Anliegen in der Gemeinde, dass wir einander Hoffnung weitergeben können. Es findet ja ganz viel auch Seelsorge statt, zwischenmenschlich. Also mein Wunsch ist, dass wir einfach miteinander unterwegs sind und dort, wo man mit Glaubensgeschwistern redet, einander ermutigen kann und kann sagen, hey, das ist die Hoffnung, die Jesus hat, genau in diese Situation hinein. Gehen wir zusammen zu Jesus, oder? Das ist ja der Kern auch von Seelsorge, dass man miteinander von Jesus kommt und ihn dort einlädt, dass man sagt, ja Herr, du bist ein Problem, Herr, Jesus, du bist ein Herr in diesem Problem hinein. Ich wünsche mir, dass wir Hauskreise haben, die einander ermutigen, um in diesen konkreten Themen ineinander Hoffnung zu geben. Ich wünsche mir aber auch, dass es sonst einfach im Alltag so Gespräche geben darf. Oder manchmal ist es auch nicht so einfach zu wissen, wen soll man jetzt ansprechen, um sich wieder mal ein bisschen Hoffnung zusprechen lassen, quasi. Etwas, was mir jetzt ganz neu, was ich gerade heute aufgelegt habe, ist so ein Seelsorgeflyer. Das ist jetzt ab heute parat. Und da hinten drauf hat es Ansprechpersonen, die einfach bereit sind, auch einander Hoffnung zuzusprechen. Für Seelsorge steht da, Gebet oder Gespräche. Das können Sachen sein, die tiefer sind, es können aber auch ganz oberflächliche Sachen sein, wo man sagt, da brauche ich wieder mal jemanden, der mir Hoffnung zuspricht. Oder der mit mir betet. Oder wo wir zusammen von Jesus kommen und schauen, was er dazu meint. Also auch eine gute Möglichkeit, einfach jemanden von diesem Flyer anzusprechen, wenn man jetzt nicht gerade wüsste, wer man ansprechen könnte, was heute apparat liegt. Es ist so gut, wenn wir Hoffnungsträger sein füreinander, aber auch für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe dann noch ein kleines Bild, wie der Flyer aussieht. Und das ist so gut, dass wir füreinander Hoffnungsträger sein dürfen, weil wir müssen das ja nicht selber sein. Es steht so schön, wie das heisst da. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Diesen Christus verkünden wir. Jesus ist in uns. Er ist unsere Hoffnung. Er ist die Quelle. Er bringt auch Hoffnung in den Alltag hinein. Und weil wir Jesus haben, dürfen wir Hoffnungsträger sein. Lass du dich senden. Sagst, ja, Jesus, du willst mich senden, um andere zu Jünger zu machen, um die Hoffnung weiterzugeben, um ins Gespräch zu kommen. Ich will dich ermutigen, überleg dir, welches von diesen vier Punkten, die wir da in dieser Geschichte von Jesus entdeckt haben, wo wir ihn als Beispiel genommen haben, ist der, den du mitnehmen willst. Dass du am Morgen sagst, ja, Jesus, ich will heute meine Schuhe anhaben und bereit sein, das Evangelium weiterzugeben im Nächsten. Dass du sagst, ja, ich will lernen, das Spiel eröffnen, Menschen Fragen zu stellen, solche, die ich vielleicht noch nicht kenne oder die ich sonst nicht so ins Gespräch komme. Einfache Fragen und schauen, kommt der Ball wieder zurück. Auch geduldig zu sein, zuzuhören, genau hinzuhören, was die Menschen erzählen. Es ist so spannend, was die Menschen erzählen, auch gerade wenn man über geistliche Sachen ins Gespräch kommt. Eben, in welche Richtung sie ablenken oder was sie selber erlebt haben, vielleicht auch mit Kirche. Es lohnt sich wirklich ganz gut, hinzuhören. Und dann bewusst auch ein Hoffnungsträger zu sein und irgendwo einen Samen können säen, der aufgehen darf und der Frucht bringen kann später. Ich würde gerne beten. Danke, Jesus, dass du dieser Frau an dem Brunnen so begegnet bist und wir sehen, dass du uns auch heute so begegnen willst. Du schaust nicht auf die soziale Umgebung, auf die Herkunft, auf die Ethnie, sondern du siehst den Mensch. Und du willst Hoffnung geben in jede Situation hinein. Und du bist nicht einer, Jesus, der mit dem Zeigefinger auf uns Menschen zeigt, sondern du bist der, der wirklich den Durst in unserer Seele will stillen und auch kann stillen. Und ich werde dir danken sagen, Jesus, dass du auch uns sendest. Du sendest uns zu unseren Mitmenschen, zu den Leuten um uns herum, in der ganz normalen Alltagssituation, wo man Menschen begegnet. Und wir wollen von dir lernen. Wir wollen dich als Beispiel nehmen. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen den Auftrag wahrnehmen, den du uns gibst. Ja, Jesus, ich bitte dich, mach du mich zum Hoffnungsträger. Mach du uns zum Hoffnungsträger. Und lern du uns Schritt für Schritt auf dem Weg vorwärts zu gehen. Und danke, Jesus, dass du es verheißest, dass du in uns lebst und dass das die Hoffnung ist, die wir weitergeben dürfen. Amen.